Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Es geht Schlag auf Schlag in den USA. Donald Trump schafft Fakten, auch wenn sie teilweise kaum mit der amerikanischen Verfassung vereinbar sind. Zum Beispiel, was die Unabhängigkeit der Presse betrifft. Wer künftig übers Oval Office berichtet, das möchte die US-Regierung gerne möglichst selbst entscheiden. Und darüber sprechen wir hier bei Fazit. Auch über die Zusammensetzung des künftigen Deutschen Bundestags. Nicht was Parteien betrifft, sondern Geschlecht, Herkunft und berufliche Hintergründe der Abgeordneten. Und wir erinnern an einen großen Theatermann, der genau heute vor einem Jahr gestorben ist. René Polesch, Dramatiker und Regisseur und zuletzt Intendant der Berliner Volksbühne. Ein Mann, den immer noch viele schmerzlich vermissen, auch weil er in den Proben das Menschsein in all seinen Facetten zuließ. Hier der Schauspieler Samuel Schneider über René Polesch.
René hatte uns zu I Love You But I've Chosen Entdramatisierung eine wunderschöne Regieanweisung gegeben. Er hat gesagt: Bitte vergesst euren Humor nicht. Und damit war nicht gemeint, seid lustig, sondern vergesst euren Humor einfach nicht. Und diese Anweisung gebe ich mir auch im alltäglichen Leben immer wieder und frage mich, wo ist eigentlich gerade mein Humor? Und sobald ich mich daran erinnert habe, sieht die Welt wieder anders aus. Und seit René nicht mehr da ist, ist es ein bisschen schwieriger, diese Frage zu beantworten.
Erinnerung an René Polesch, mehr dazu am Ende dieser Sendung. In den sozialen Medien sorgt ein Bild der CDU-CSU-Präsidiumssitzung dieser Tage für Spott und Süffisanz. Die reine Männerrunde am ovalen Tisch erinnert doch stark an alte Zeiten, als Frauen noch mehrheitlich am Herd standen in Westdeutschland oder für höhere politische Ämter nicht vorgesehen waren, was ja in West- wie Ostdeutschland der Fall war. Tatsächlich ist der Frauenanteil im neuen Bundestag auch um 3% geringer als früher. Das ist kein bahnbrechender, aber doch ein Umschwung. Manche würden sagen, ein Rückschritt, aber doch vielleicht ein Anlass, sich die Zusammensetzung unserer Volksvertreter im Parlament mal anzuschauen. Nicht nur, was die Geschlechterfrage betrifft. Und zwar mit der Schriftstellerin Jagoda Marinic, die jetzt live zugeschaltet ist. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Hat Sie denn dieses Foto von der Präsidiumssitzung emotional irgendwie bewegt?
Ich möchte das jetzt zu Herzen nehmen, was Sie ganz zu Anfang zitiert haben, nämlich, wie war das, man soll nicht lustig sein, aber man soll den Humor bewahren. Man sieht dieses Bild und denkt, tatsächlich habe ich irgendwie aus Versehen mich in einem anderen Jahrzehnt geweckt heute. Und was mich aber dann doch gefreut hat und ein bisschen Lachen hat machen, ist, dass Ihnen selbst der Spott der etwa Bild-Zeitungen und vieler Springer-Vertreter gewiss war, dass irgendwie alle merken, hier verrutscht irgendwas und hier stimmt was nicht. Und das ist eigentlich die, lasst uns den Humor nicht verlieren, Seite. Es ist ein Bild, das wird so aus der Zeit gefallen, so lächerlich tatsächlich. Und auch wie Sie da selbstverständlich sitzen und es scheint Sie nicht zu stören.
Und in die der Zukunft weniger weisen.
Ja, und welche Zukunft, ne? Welche Zukunft ohne die Menschen, über die man auch zu entscheiden hat und ohne das, was wir schon errungen hatten, nämlich, dass Frauen und möglichst Minderheiten mit am Tisch sitzen. Was mich aber dann doch beschäftigt und was nicht so leicht ist, mit Humor wegzukriegen, ist, dieses Bild repräsentiert die Wirklichkeit. Es ist eben so, dass die Machtpositionen dieser, die Funktionen, für die Männer stehen, die sind einfach von Männern gefüllt. Das heißt, es ist nicht ein Bild, auf dem eine Frau einfach fehlt oder sich unterm Tisch versteckt, wie die Leute witzelten. Es ist eigentlich die Repräsentation der Macht, wie sie derzeit ist. Und da beginnt dann für mich auch die weniger humorvolle Seite
ja.
des Ganzen.
Es ist das CDU-CSU-Präsidium. Muss man vielleicht dann mal doch vielleicht der ganzen Sache noch eine Chance geben, weil da kommt ja dann vielleicht in eine Regierungskoalition noch eine andere Partei dazu, wo es ja mit der Verteilung von Männern und Frauen, von weiblichen und männlichen Abgeordneten anders aussieht. Aber klar, man kann ja auch schon mal feststellen, die Hälfte der Wahlberechtigten in Deutschland scheint es nicht zu stören, weil sie haben Parteien mit niedrigem, mit deutlich niedrigerem Männeranteil gewählt. Union 23,1%, die AfD nur mit 11,8%. Scheint ja, vielleicht nicht so wichtig zu sein für viele Wähler.
Ja, und die Grünen bei 62%. Mhm. Und wenn man wenn man genau hinsieht, sieht man natürlich, dass Frauen auf den Listenplätzen oft weiter hinten waren. Man sieht das Problem, dass die Wahlkreise mit Direktmandaten nicht dort an Frauen vergeben wurden, wo man hohe Wahrscheinlichkeiten hatten zu gewinnen. Es sind Parteien jetzt, CDU und CSU, die sicher nicht klar definieren, dass sie die Teilhabe von Frauen wollen. Und Sie sagten gerade, vielleicht muss man denen noch eine Chance geben. Ich sehe es umgekehrt, wir sollten sie unbedingt auffordern, sich diese Chance zu nehmen. Denn sie haben jetzt noch die Gelegenheit, irgendwie für Parität zu sorgen. Klar, sie haben Doro Bär, sie haben ein, zwei Frauen, die man so kennt, aber sie stehen nicht dafür. Und Friedrich Merz sagte ja offen, auch bei Veranstaltungen im Vorfeld, dass man ja Frauen im Grunde nicht so sehr mit Politik behelligen müsse. Ne? Und das sind wirklich tradierte Bilder von Frauen, die sich nicht einmischen wollen, die nicht wollen, dass sie in den Zentren der Macht sitzen, dass sie nicht mitentscheiden wollen. Da geht es schon um Stereotype und das paart sich ja, Sie haben auch von Trump geredet, mit einer Bewegung, gerade bei jungen Menschen, wo traditionelle Frauenbilder verstärkt werden, Tradwives. Es paart sich mit rechtsextremistischen Bewegungen, wo Andrew Tate Männern maskulinistische Vorträge hält auf YouTube und viele andere auch, die ihnen sagen, wie Frauen sich unterzuordnen haben. Klar sind es nur 3%, aber es ist eben eindeutig, dass es sich nicht nach oben bewegt und dass es Programm hat und dass man sich nicht schämt dafür, dass man in einer Demokratie, in der die Gleichbehandlung eigentlich grundgesetzlich von Frauen hineingeschrieben wurde, so missachtet wird.
Schauen wir doch noch mal jenseits dieses Bildes mit den 6 Männern am ovalen Tisch auf die Zusammensetzung des Parlaments. Wir haben schon gesagt, 3% weniger Frauen. Es gibt ein neues Wahlrecht, das wohl Frauen und den Einzug dieser in das Parlament auch nicht begünstigt hat. 204 von 630 Abgeordneten sind Frauen. Aber wenn man sich mal so berufliche Herkünfte anguckt, dann ist auch interessant zu sehen, dass 459 von 630 Abgeordneten, das sind 72%, aus dem Bereich Recht, Verwaltung und Unternehmen kommen und zum Beispiel nur 45 aus Gesundheit und Soziales und nur 44 aus so diesem Kulturbereich. Was macht das mit, das ist jetzt auch nicht neu, aber was macht das mit Diskussionen in einem Parlament?
Nicht nur das, sondern was macht es eigentlich mit der Repräsentation von Themen? Was macht es eigentlich mit dem Versprechen von Demokratie? Wenn man sagt, in der Größenordnung sitzen da Juristen, ist, wie Sie sagen, nichts Neues. Aber es zeigt die Tendenz tatsächlich zur Technokratisierung, dass man Politik meint, mit technokratischer Sprache machen zu können, dass Menschen nicht vertreten sind, die ganz nah an den Problemen, die auch ganz nah an alltäglichen gesellschaftlichen Themen sind, wie Krankheit und Sterben, Gesundheit, Schulen und Bildung. Das sind unterrepräsentierte Lebenswelten, unterrepräsentierte Erfahrungswelten. Das wird letztlich in der Konsequenz dazu führen, dass wir natürlich nicht die Expertise haben und vor allem, dass sich auch viele gesellschaftliche Gruppen da gar nicht widerspiegeln, gar nicht wiedersehen. Und da beginnt dann wieder die nächste Diskussion. Wie viel Elitarismus steckt heute in der Politik? Wie viel Repräsentation, das Versprechen dieser Demokratie, wird eigentlich noch eingehalten? Sind das dann plötzlich die da oben? Und wenn Sie das dann noch sprachlich, inhaltlich, wie auch immer, genau so diese Spaltung, würde ich schon auch sagen, der Sprache, der Art und Weise, Dinge zu verhandeln von vielen Lebensrealitäten der Menschen, das könnte Probleme verstärken, die wir in den letzten Jahren ohnehin stark hatten.
Ja, unterm Strich, Jagoda Marinic, was würden Sie sagen? Verspricht dieses Parlament die versprochene Zeitenwende oder ist es wirklich der Backlash, ja, in so einer Art Kohl-Ära, von dem ja viele schon reden?
Es wäre naiv, wenn man das negiert, das sieht ja jeder. Dass hier plötzlich wirklich Figuren da sind, aus der Zeit der Leitkultur, aus der Zeit von Unterschriftensammlung Roland Koch, dass die Männer, die Merkel eigentlich zur Seite zu schieben wusste, sich jetzt die Macht zurückgeholt haben. Ich glaube, die gute Nachricht ist aber, sie können hier nicht mehr so agieren wie in den 90er Jahren. Sie sind mit einer ganz anderen Realität konfrontiert. Sie werden viel europäischer denken müssen, viel integrativer, als sie vielleicht noch in ihren bisherigen kleinen Symbolen, die sie ja mit solchen Bildern bereits schicken, lernen müssen, dass sie damit der Gegenwart nicht mehr gerecht werden können und schon gar nicht Antworten für die Zukunft haben. Ich glaube, die Realität wird sie zurechtstutzen und wenn nicht, dann zumindest die Beobachter, die Betroffenen, die Zivilgesellschaft, von der sie ja gleich gedroht haben, irgendwie genau wissen zu wollen, wogegen sie demonstrieren. Das wird eine ziemlich kämpferische Stimmung, aber das muss ja nicht das Schlechteste sein, wenn man etwas verteidigen muss.
Die Autorin Jagoda Marinic über Männerdominanz und die Zusammensetzung unseres künftigen Parlaments. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Zu Zu jedem demokratischen System mit der klassischen Gewaltenteilung hat man einmal in der Schule gelernt, gehört als sogenannte vierte Gewalt der Journalismus, Massenmedien wie Presse und Rundfunk, die die Staatsgewalten kontrollieren und wahrhaftig und unabhängig berichten. Donald Trump sägt an diesem Ast der Demokratie. Das bekamen in den vergangenen Wochen schon Journalisten zu spüren, die sich weigerten, den Golf von Mexiko nach Trumps Vorgabe Golf von Amerika zu nennen. Jetzt aber geht der US-Präsident noch einen deutlichen Schritt weiter. Er will nämlich selbst bestimmen, welche Journalisten und Journalistinnen Zugang zum Oval Office haben und welche nicht und damit Einfluss nehmen auf die Art der Berichterstattung über ihn und seine Regierung. Zugeschaltet ist Julia Kastein, Korrespondentin für die ARD in Washington. Guten Abend, Frau Kastein.
Ja, ich grüße Sie, hallo.
Eine teilweise Entmachtung der Medien, das kann man wohl so nennen. Gab es so etwas überhaupt schon mal unter einem US-Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten?
Also jedenfalls nicht in den vergangenen gut 100 Jahren. Es geht ja in dieser Sache um die sogenannten Pool-Reporter. Das sind die Journalisten, die im Oval Office dabei sind oder bei Reisen des Präsidenten. Da ist der Platz begrenzt. Es können also pro Outlet, also Print, Radio, TV, Online, jeweils meist nur eine Person dabei sein. Die sammeln dann die Informationen und geben sie an alle anderen Medien weiter. Und dieser sogenannte Pool, der war eben bislang organisiert ohne Einmischung der Regierung von der sogenannten White House Correspondents Association, das ist die unabhängige Journalistenvereinigung all derjenigen, die da im Pressekorps des Weißen Hauses unterwegs sind. Und die haben das nach einem Rotationsprinzip organisiert. Und genau das will Trump jetzt eben ändern und selbst entscheiden, wer ihm eben nahe kommen darf im Oval Office oder bei Reisen aus nächster Nähe über ihn berichten darf.
Vermutlich wird diese unabhängige Vereinigung sich das Recht auf Zusammenstellung doch nicht einfach nehmen lassen. Also es gibt ja schließlich auch eine Verankerung dieses Rechts in der US-Verfassung.
Naja, so direkt ist das nicht verankert. Das Hausrecht im Weißen Haus hat natürlich der Präsident. Und die Akkreditierung läuft auch weiterhin oder lief auch vorher schon über den Präsidenten. Aber wie sich die Journalisten dann organisiert haben, wenn sie dann mal drin waren und akkreditiert waren, das war tatsächlich ihre eigene Sache bisher, weil es wahrscheinlich auch den meisten Pressesprecherinnen und ihren Teams viel zu mühsam gewesen wäre, das zu machen. Das ist ja fusselig und aufwendig, das immer so zu organisieren. Also ob das so wirklich von der Verfassung gedeckt ist, dass die Journalisten in jedem Fall das selbstständig organisieren dürfen, das sei mal dahingestellt. Und ich verweise auch nur an die Situation in Deutschland, wenn es da darum geht, wen der Kanzler mitnimmt auf eine Reise oder ein Minister, das organisiert das Kanzleramt und die Ministerien selber und nicht die Journalisten unter sich. Das ist also auch in anderen Ländern durchaus üblich.
Ja, trotzdem ist es ja ein harter Einschnitt.
Ja, das kann man sicher sagen. Einfach ein Bruch mit dieser Tradition. Und er macht es ja nicht einfach aus Jux und Dollerei, sondern ich denke, man kann schon unterstellen, dass damit versucht wird, ein Stück weit Druck aufzubauen. Die Sprecherin von Trump, Caroline Leavitt, die hat, als es eingeführt wurde am Dienstag, behauptet, es ginge darum, die Meinungsvielfalt zu erhöhen, auch mal lokale Sender zum Zuge kommen zu lassen. Denn bislang sind es tatsächlich vor allem die großen landesweiten Medien, deren Reporter in diesem Pool drin sind. Und jetzt sollen es eben auch mal Lokalsender sein, sagt Leavitt, weil die eben näher an den Menschen wären. Aber viele befürchten eben, dass vor allen Dingen Medien zugekommen künftig, die ideologisch mehr auf Linie sind. Und das war heute schon zu sehen bei der ersten gemeinsamen Kabinettssitzung von Trump. Da wurde der Reporter der Nachrichtenagentur Reuters ausgetauscht. Auf einmal nicht mehr im Pool, sondern stattdessen eben ein Vertreter des sehr Trump-nahen Kabelkanals Newsmax. Und da sieht man eben, dass tatsächlich da schon ein Umbau stattfindet und für alle anderen der Druck erhöht wird, doch möglichst fügsam und so wie sich die Regierung das vorstellt, zu berichten. Und einige US-Kollegen, die fühlen sich eben jetzt dadurch doch stark erinnert an autoritäre Regime. Der Korrespondent der New York Times, Peter Baker beispielsweise, der hat bei X geschrieben, das sei jetzt so wie damals in Moskau, als Putin übernahm. Der habe auch dann in den Pressepool reinregiert und dafür gesorgt, dass nur fügsame Journalisten dort zum Zuge kamen. Und selbst die Korrespondentin von Fox News, das ist ja eigentlich eher ein Trump-naher Sender, ist empört über diese Entwicklung. Sie hat erklärt, es werde eben nicht, wie behauptet, die Medienmacht dem Volk zurückgegeben, sondern es werde durch diese Maßnahme nur die Macht des Weißen Hauses erhöht.
Mhm. Kann man sich da jetzt irgendwie dagegen wehren?
Ja, den Weg der Klage gibt es ja immer, aber wie erfolgreich der sein wird, das wissen wir einfach nicht, weil, wie ich vorhin schon erklärt habe, das Hausrecht hat der Präsident eben. Er kann schon entscheiden mit seinen Leuten, wem er eine Akkreditierung gibt fürs Weiße Haus. Das ist in Deutschland ja auch nicht anders. Und insofern mal schauen, ob eine Klage, wenn sie denn kommt, in diesem Fall, was die Pool-Berichterstattung angeht, von Erfolg gekrönt ist.
Julia Kastein, ich habe es in der Anmoderation angedeutet. Dem vorausgegangen ist ja ein Konflikt mit der Nachrichtenagentur AP und dieser Sache um den Golf von Mexiko. Ist das sozusagen der Vorspann gewesen oder ist das nun eine Reaktion darauf?
Ja, also auf jeden Fall muss man diese Dinge im Zusammenhang sehen. Und dieser Fall der AP ist nach meinem Ermessen auch der gravierendere, ehrlich gesagt. Denn die Associated Press, die AP, das ist eigentlich die wichtigste Nachrichtenagentur hier im Land, genießt eigentlich einen sehr guten Ruf, wird von vielen Regional- und Lokalzeitungen abonniert, um eben berichten zu können über das, was in Washington passiert. Und als eben Trump den Golf von Mexiko in den Golf von Amerika umbenannt hat, da hat sich die Associated Press entschieden, dort nicht mitzugehen, sondern bei der alten Bezeichnung zu bleiben, Golf von Mexiko, weil dieser Name eben seit Jahrhunderten international etabliert sei. Darüber war Trump wahnsinnig sauer und empört und hat eben der Associated Press die Akkreditierung entzogen. Und dieser Fall ist jetzt tatsächlich vor Gericht gelandet, aber es gibt dann noch keine letztliche Entscheidung. Ein Richter hat diese Woche jetzt erstmal entschieden, das Hausverbot nicht aufzuheben mit sofortiger Wirkung, wie die AP es gefordert oder sich erhofft hatte, weil die Nachrichtenagentur jetzt nicht hätte darlegen können, dass sie wirklich so nicht weiterarbeiten kann, also dass da sozusagen Gefahr im Verzug ist. Aber er hat auch, obwohl von Trump selber benannt, diese Richter, doch nochmal die Regierung aufgefordert zu überlegen, ob das jetzt wirklich eine sinnvolle Initiative ist, weil das Recht nicht unbedingt dem entsprechen könnte. Also er hat schon mal gezeigt, dass er da vielleicht Grenzen sieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass in ein paar Monaten, wenn dieser Fall dann irgendwann hoffentlich erledigt ist, auch die Kollegen der Associated Press wieder im Pressroom und hoffentlich auch bei Reisen dabei sein können.
Wie wirkt sich denn jetzt die künftige Besetzung des Pressroom auf, ich sag jetzt einfach mal, die Berichterstattung der ARD aus?
Also bei uns ist es so, dass wir nur beschränkt, das hängt damit zusammen, dass die meisten von uns ja keine amerikanische Staatsbürgerschaft haben, grundsätzlich immer dabei sein können im Pressroom. Nur einige haben diesen sogenannten Hardpass. Alle anderen müssen immer wieder von Event zu Event sich neu akkreditieren. Aber in aller Regel funktioniert das bislang reibungslos und wir haben da jetzt noch keine grundsätzlichen Probleme gehabt. Anders war das zeitweise im Wahlkampf. Da gab es Zeiten, wenn wir versucht haben, uns für Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump anzumelden als Vertreter eines deutschen Mediums, dass wir keine Akkreditierung bekommen haben. Woran das lag, können wir nicht sagen. Aber bislang nochmal, wir können in den Pressroom und wir können zu Veranstaltungen. Wir müssen es nur rechtzeitig genug anmelden und ja, wir wollen mal hoffen, dass es auch so bleibt.
Julia Kastein, Korrespondentin in Washington. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Umgang mit NS-Raubkunst bleibt für Museen und Sammlungen ein großes, ein heikles Thema. Letzte Woche haben wir über die Gemäldesammlung in München gesprochen. Jetzt geht der Blick nach Hannover. Die Stadt hat nach dem Zweiten Weltkrieg über 100 Werke aus der Sammlung Döbecke angekauft. Da Konrad Döbecke diese Werke in der NS-Zeit unter anderem von Juden erworben hat, die auf der Flucht waren, gelten einige Bilder als Raubkunst. Aber welche das sind, das wurde bis heute nicht öffentlich gemacht. Streit gibt es seit über 15 Jahren um ein Gemälde von Lovis Corinth. Im Deutschlandfunk-Podcast Tatort Kunst gab es dazu eine ausführliche Recherche. Jetzt hat die Stadt Hannover Stellung genommen. Enne Seidel berichtet.
Zwei bunte Blumensträuße, Rosen, Wicken und andere Blumen, hübsch arrangiert in zwei Vasen. Jede einzelne Blüte ist eine kleine Farbexplosion. Das Gemälde Bunte Wicken und Rosen, gemalt von einem der wichtigsten deutschen Impressionisten, von Lovis Corinth im Jahr 1913. Heute befindet sich dieses Bild im Depot im Landesmuseum Hannover. Vor dem Zweiten Weltkrieg hing es laut der jüdischen Familie Levi in der Villa ihrer Vorfahren in Berlin.
Ja, das Bild ist in meiner Erinnerung. Also irgendwie muss es entweder im Salon gehangen haben, was ich beinahe denke, denn sonst würde ich es nicht so genau erinnern.
Das sagte die 95-jährige Ellen Lore Levi McQuoid dem Deutschlandfunk im vergangenen Frühjahr, ein halbes Jahr bevor sie starb. Das Bild, das einst ihrem Vater gehört hat, hat sie nicht mehr wiedergesehen. Heute bemühen sich ihre Nichten Stella und Julia Levy um die Rückgabe des Gemäldes. Für sie vor allem eine Frage der Gerechtigkeit. Dass ihre Tante das Bild über 15 Jahre lang erfolglos zurückgefordert hatte, schreckt die Schwestern nicht ab.
Wir haben Zeit. Also wenn es nicht für uns ist, dann ist es für die Kinder. Ich würde nicht loslassen wollen.
Die Stadt Hannover hatte zunächst argumentiert, es sei nicht bewiesen, dass das Bild tatsächlich der Familie Levy gehört habe. Anhand von wiederentdeckten Archivmaterialien konnte das aber mittlerweile belegt werden, wie der Deutschlandfunk vergangenes Jahr im Podcast Tatort Kunst berichtet hat. In Unterlagen zum Werkverzeichnis von Lovis Corinth wird der Berliner Unternehmer Max Levy eindeutig als Besitzer des Bildes genannt. Hannover bezweifelt nun aber die im Werkverzeichnis notierte Reihenfolge der Besitzer und vermutet, dass das Bild zu Beginn des Nazi-Regimes nicht mehr der Familie Levy, sondern dem Galeristen Justin Tannhauser gehört habe. Auch er war Jude und hat in der NS-Zeit Kunst verloren.
Von daher wäre unsere These, eigentlich ist der geschädigte Justin Tannhauser und man müsste das jetzt an die Erben von Justin Tannhauser restituieren,
sagt Reinhard Spieler, Direktor des Sprengel-Museums in Hannover. Tannhauser hat allerdings keine lebenden Nachfahren mehr. Es gibt also niemanden, der das Bild zurückfordert. Handfeste Beweise liefert Hannover für die neue These zu den Besitzverhältnissen ohnehin nicht. Die Stadt spricht von starken Indizien und verweist unter anderem auf Dokumente aus dem Nachlass von Justin Tannhauser, insbesondere auf ein Notizbuch.
Das ist sein privates Notizbuch, wo er seinen persönlichen Besitz mitführt und wo dieses Stillleben eben auch auftaucht. Das hat er geführt von 1928 bis 1937, aber das ist eben kein Lagerbuch, wo Kommissionsware drin ist, sondern das listet wirklich eher seinen Privatbesitz und das würde dafür sprechen, dass ihm das Bild 1930 auch gehört hat.
Der Deutschlandfunk konnte die zitierten Dokumente im Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstmarktforschung in Köln einsehen. Das Buch, von dem hier die Rede ist, wird dort allerdings nicht als privates Notizbuch, sondern als Inventarbuch geführt. Und es finden sich darin sehr wohl Bilder, die von Tannhausers Galerie weiterverkauft wurden. Die Provenienzforscherin Sarah von der Lied hält die jüngste These der Stadt Hannover daher für wenig plausibel.
Aus dem Tannhauser Archiv selber lässt sich diese These nicht herleiten.
Von der Lied schreibt ihre Doktorarbeit über das Werkverzeichnis von Lovis Corinth und recherchiert dafür auch im Tannhauser Archiv. Sie kennt das angebliche Notizbuch, das Hannover als Beleg anführt, und den Eintrag darin zum Blumenstillleben von Lovis Corinth. Auch sie sagt:
Dieses Notizbuch ist ein Inventarbuch der Lagerbestände der Galerie. Also wir können davon ausgehen, zum jetzigen Zeitpunkt mit den Indizien, die wir haben, dass das Gemälde im Bestand der Galerie vorhanden war. Gleichzeitig gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass es nach 1933 noch im Bestand war, beziehungsweise dann auch im Grunde zur arisierten Masse gehörte.
Das Bild könne also durchaus vor 1933 an Max Levy weiterverkauft worden sein, so die Provenienzforscherin. Das entspräche auch der Reihenfolge der Besitzer im Werkverzeichnis von Lovis Corinth, das sie seit mehreren Jahren untersucht. Aufgrund ihrer Recherchen hält Sarah von der Lied diese Reihenfolge, anders als Hannover, für korrekt.
Anhand der Indizien, wir müssen immer sagen, es ist ein schwieriger Fall. Wir haben mehr Fragen als Antworten. Aber das, was wir haben, liefert genügend Indizien, um von einem Besitz Max Levy auszugehen.
Zumal die Familie Levy das Blumenbild von Lovis Corinth schon nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen der Rückerstattungsverfahren als vermisst gemeldet hat. Von Justin Tannhauser, der als Galerist sehr genau Buch geführt hat, ist eine solche Meldung bislang nicht bekannt. Auch für die neue These, mit der Hannover gegen eine Rückgabe an die Levys argumentiert, fehlen also, Stand jetzt, die Belege. Genau die müsste die Stadt laut der einschlägigen Selbstverpflichtungen aber vorlegen. Der Fall wird nun vermutlich vor dem neuen Schiedsgericht landen, das in Zukunft in NS-Raubkunstfällen vermitteln soll. Sollte das Gericht zugunsten der Levys entscheiden, will Hannover das Bild an die Familie zurückgeben. Bis dahin könnte allerdings noch viel Zeit vergehen, denn wann das neue Gericht seine Arbeit aufnimmt, ist völlig offen.
Enne Seidel über das Blumenbild von Lovis Corinth, das im Depot des Landesmuseums Hannover aufbewahrt ist und um das sich jüdische Erben seit vielen Jahren bemühen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Zu den bayerischen Staatsgemäldesammlungen gehören auch die weltbekannten Münchner Pinakotheken. Heute haben sie sich erstmals in der Debatte um ihren Umgang mit NS-Raubkunst ausführlich geäußert. In der Erklärung weisen die Staatsgemäldesammlungen die Vorwürfe zurück, die in der Süddeutschen Zeitung erhoben werden. Weder sei es korrekt, dass 200 Werke laut internen Dokumenten NS-Raubkunst seien, noch handle es sich bei dieser Liste um eine Art Geheimdokument. Die Staatsgemäldesammlungen wollen nun mit Hilfe des Berliner Medienanwalts Christian Scherz presserechtliche Schritte gegen die Zeitung prüfen. Nach dem Bericht der Süddeutschen Zeitung vom vergangenen Donnerstag wurden die Nachfahren von enteigneten jüdischen Kunstbesitzern nicht über NS-Raubkunst im Besitz der Staatsgemäldesammlungen informiert. Dabei soll die Herkunft der geraubten Kunstwerke teils schon jahrelang bekannt sein. Die Zeitung stützt sich in ihrem Bericht auf einen 900-seitigen Auszug einer internen Datenbank aus dem Jahr 2020, der ihr vorliegt. Die Parole Free Palestine wird seit dem Überfall der Hamas auf Israel auch hierzulande bei vielen pro-palästinensischen Demonstrationen gerufen. In Australien haben diese Worte nun zu einer Kontroverse geführt. Denn die Nationalgalerie in Canberra verdeckte kürzlich Symbole solcher Palästina-Solidarität in einer Ausstellung indigener Künstlerinnen und Künstler. Zur Begründung berief sich das Museum auf Sicherheitsbedenken, berichtet das Magazin Art News. Betroffen von der Aktion waren unter anderem ein T-Shirt mit dem Aufdruck Free Palestine, das in einem Wandbehang zu sehen ist, ein Aufnäher mit der Parole und ein Protestabzeichen. Das Museum erklärte, dass es sich nur um Protestmaterial gehandelt habe und die palästinensische Flagge weiterhin zu sehen sei. Offenbar wurde das Material erst lange nach der Eröffnung der Ausstellung des pazifischen indigenen Kunstkollektivs Savage Club, nämlich vor 2 Wochen, hinzugefügt. Der Präsident des australischen Palestine Advocacy Network, Nasser Mashni, warf dem Museum im britischen Guardian dennoch Zensur vor, die auf, Zitat, politischer Feigheit beruhe. Man kennt ihn vor allem als Stimme vom Sams in der Augsburger Puppenkiste. Aber auch für das Lied Karneval in Knieritz an der Knatter aus der Sendung Blauer Bock. Der Schauspieler und Kabarettist Ernst Hilbig ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Theater spielte er unter anderem am Rheinischen Landestheater Neuss und im Düsseldorfer Komödien. Ab den 1960er Jahren übernahm er Rollen bei Film und Fernsehen. Er war regelmäßig Partner von Rudi Carrell bei Am laufenden Band. Hilbig spielte außerdem mit Heinz Erhardt, Heidi Kabel und Harald Junke. Ein Journalist beschrieb es so: Jahr ein, Jahr aus. Man sah ihn als Kind und wenn man später selbst Kinder hatte und zufällig wieder einschaltete, war er immer noch da.
Das große Filmfestival, die Berlinale, ist vorbei und schon sind die ersten Festivalfilme in den Kinos zu sehen. Morgen zum Beispiel startet Heldin, über den wir auch schon im Zusammenhang mit der Berlinale gesprochen haben. Ein Film über eine Pflegefachkraft im Krankenhaus, dazu gleich mehr. Anke Lewicke ist im Studio und wir sprechen jetzt erstmal über Sing Sing, einen US-amerikanischen Film, der in einem Gefängnis spielt. Im Mittelpunkt, Anke, steht eine Theatergruppe aus Insassen. Das hört sich nach einem wirklich ungewöhnlichen Film an.
Ja, das ist auch ein ungewöhnlicher Film und wir lernen die Truppe dabei kennen. Sie haben gerade erfolgreich Der Sommernachtstraum aufgeführt und jetzt machen sie so kleine Aufwärmübungen. Also sie sollen wie Zombies torkeln oder wie auf heißen Kohlen gehen. Und das sind schon Männer, denen man anspürt, dass sie sich sonst durch Härte und Dominanz definieren. Aber hier bei den Übungen kommen sie nochmal so anders bei sich an und dann über überlegen Sie, was Sie jetzt als nächstes machen könnten. Und einer von Ihnen, John, hat eigentlich auch ein Stück geschrieben. Es heißt Das Kleingedruckte. Es geht eben um übermäßigen Ehrgeiz. Und alle finden es ganz gut, aber dann kommt es zu einem Gegenvorschlag.
Oh, einen Augenblick. Unser Neuzugang. Bitte.
Also, ich will hier niemandem auf die Füße treten. Ja, oder respektlos sein. Aber müssen alle Stücke so unglaublich ernst sein?
Was weißt du denn mit Ernst?
Ich meine, wir haben es hier jeden Tag mit Traumata und Dramen zu tun. Jeden Tag gibt's Tragödien. Vielleicht wollen die anderen Insassen zur Abwechslung mal eine Komödie sehen.
Ja, wir sind
da ist was dran.
Ja, das wird eine ziemlich abstruse Geschichte aufgeführt, eine Zeitreise mit einer Mumie, einem ägyptischen Prinzen, aber Hamlet spielt auch eine Rolle. Und der Film ist mit 16 mm aufgenommen, mit einer beweglichen Handkamera. Man ist immer mittendrin bei den Theaterproben und man bekommt so mit, dass die Insassen beim Spielen nochmal lernen, ihre Gefühle anders zu verarbeiten, also wie sie die Wut anders ausagieren können. Und das Gute ist, dass der Regisseur Greg Keda auch darauf verzichtet, uns jetzt wissen zu lassen, was sie genau gemacht haben. Wir ahnen, die meisten haben lebenslänglich, aber so können wir uns mehr auf ihr Spiel einlassen, sind mehr auf Augenhöhe und man spürt die ganze Zeit, es passiert was bei ihnen.
Aber sag mal, Anke, ist es ein fiktionaler Film?
Es ist ein fiktionaler Film, aber die Handlung basiert auf einem Theaterprojekt, also Wiedereingliederung durch Kunst, die wirklich in Sing Sing schon seit ein paar Jahren praktiziert wird. Und teilweise ist es auch so, dass reale Ex-Häftlinge sich selbst spielen. Und dadurch kommt natürlich eine andere Authentizität mit rein, eine andere Identität und man bekommt, auch wenn das meiste bei den Proben spielt, viel so mit vom Gefängnisalltag. Natürlich wird mit Drogen gedealt. Natürlich gibt es eine unheimlich hohe Gewalt. Und zum Beispiel der Darsteller des Hamlets, der kann es erst mal gar nicht haben, wenn jemand hinter ihm über die Bühne geht, weil er denkt, das ist eine Bedrohung. Also dadurch erfährt man eine Menge. Und das Theater ist dann aber noch mal ein ganz anderer Ort. Weil hier ist die Performance nur gut, wenn man zuhört, wenn man sich auf den anderen einlässt. Und deshalb hat der Film so was sehr Bewegendes und auch Rührendes, weil man diesen Männern so gerne dabei zuschaut und die haben auch eine ganz tolle, sehr eigene Spielfreude.
Sing Sing, ein Film, der morgen in den Kinos anläuft. Anke, und jetzt geht's ins Krankenhaus, auch ein sehr spezieller Ort, auch einer, der als Setting für Film und Fernsehen immer gut taugt. Man denke nur an Emergency Room oder Schwarzwaldklinik ist schon ein bisschen länger her. Ja, aber dieser Film Heldin von Petra Wolpe ist wohl etwas ganz Besonderes, etwas ganz anderes. Es geht um Floria, eine Pflegerin. Was macht sie denn zur Heldin?
Ja, vielleicht ist der Film erstmal als Würdigung an Pflegefachkräfte überhaupt gedacht. Also weil deren sehr schlechten Arbeitsbedingungen gehen ja doch immer wieder durch die Medien. Und hier werden sie mal ins Scheinwerferlicht gerückt und bekommen mit Leonie Benesch eben auch ein prominentes Gesicht. Und der Film geht damit los, dass sie ihre Turnschuhe anzieht und die Kamera wird sie dann auch auf Schritt und Tritt begleiten. Das Ganze spielt während einer Nachtschicht. Also sie verteilt Tabletten, sie setzt Spritzen, sie misst Blutdruck und zwischendurch gibt es natürlich den einen oder anderen Patienten wie diesen alten Herrn, die einfach ein bisschen auch mal ja noch was von sich erzählen wollen, wissen, wie krank sie nun eigentlich sind.
Wann kommt dann die Ärztin?
Es gab noch einen Notfall und sie ist noch im OP. Aber danach kommt sie gleich hoch. Was ist noch im Blutdruck?
Wissen Sie, für den schlimmsten Fall brauche ich noch einen Platz für meinen Charlie. Der ist jetzt doch schon 11. Und es ist nicht einfach, jemanden zu finden, der so einen alten Hund nimmt.
Ja.
Also der Film nimmt einen schon live mit in diese Nachtschicht, was ich so ein bisschen schade finde, dass er manchmal zu einer Überdramatisierung neigt. Also die Patienten sind dann der Querschnitt einer Bevölkerung und das ist dann sehr plakativ. Es gibt die Armen, die Reichen, der Privatpatient, der natürlich direkt will, dass man kommt. Und dadurch kriegt es so ein bisschen was Banalisierendes und man denkt, ja, vielleicht bin ich hier doch in einer Krankenhausserie.
Aber warum sollen so ein Spielfilm eigentlich nicht auch emotionalisieren, also verdichten?
Ja, das ist der Versuch, aber auch der Versuch so von so Standardsituationen, die man auch kennt. Dadurch wird die Handlung ein bisschen voraussehbar. Also wir sehen die Medikamente in Großaufnahme und wir können uns denken, dass Leonie Benesch Figur sie irgendwann vertauschen wird. Und dadurch, dass es so viele Mini-Plots gibt, die dann ein Ende haben, also ich will ja jetzt nichts spoilern, werden gewisse Situationen einfach aufgelöst. Und die Arbeitsstruktur, um die es eigentlich geht, tritt in den Hintergrund. Und das finde ich eigentlich schade, weil Leonie Benesch, wenn so in den beiläufigen Situationen, dann ist das gut, weil man weiß, was für eine Verantwortung eine Pflegefachkraft die ganze Zeit tragen muss. Gehe ich jetzt zu dem Patienten oder zu dem anderen, wenn das rote Licht leuchtet? Bringe ich jetzt erstmal den Patienten zur Operation oder kümmere ich mich um die eine Patientin? Also diese Mini-Entscheidungen sind total spannend und Leonie Benesch macht das super. Also die hat richtig recherchiert, man würde sich auch von ihr eine Kanüle setzen lassen und sie gibt dieser Krankenpflegekraft also auch wirklich so die Energie einer verletzlichen Kämpferin und sie blickt der Situation ins Auge und dadurch bekommen wir dann doch auch einiges erzählt.
Morgen läuft er in den Kinos an, der Film Heldin über die Pflegefachkraft Floria. Anke Lewicke hat ihn vorgestellt, ebenso wie Sing Sing über die Theatergruppe in einem US-Gefängnis. Vielen Dank, Anke.
Tschüss.
Genau ein Jahr ist es heute her, dass ein Schock durch die Theaterwelt ging. Völlig überraschend starb René Polesch im Alter von 61 Jahren. Der Mann, der als Regisseur die Berliner Volksbühne über Jahrzehnte prägte. Dort war er zuletzt auch Intendant. Polesch, der so unglaublich produktiv war, hinterließ ein Ensemble in Trauer, aber auch viele ratlose Fans, die sein Theater, die typischen Polesch-Stücke, vermissen. Einige werden ja immer noch gespielt. Und zuletzt ist auch eine Produktion in seinem Geiste ganz ohne Regisseur entstanden. Für den Schnittchenkauf, ein älteres Polesch-Stück, haben sich einige seiner langjährigen Weggefährten zusammengetan. Ein Theaterabend, der dann auch mal wieder ausverkauft war. Danach hatte meine Kollegin Susanne Burkhardt in der Kantine der Volksbühne Gelegenheit, mit Martin Wuttke, Franz Beil und Poleschs langjähriger Soufflöse Tina Pfuhr zu sprechen über diesen René Polesch, der nicht mehr da ist. Was fehlt und was bleibt, fragte sie.
Na?
Was fehlt?
Was am stärksten fehlt, liegt ja auf der Hand, eher selber als Person, als jemand, mit dem man gelebt und gearbeitet hat.
Der hat ja nicht nur geschrieben, sondern war ja wirklich auch ein sehr, sehr guter Regisseur, der da auch einfach nur mit Lachen oder mit Husten oder so richtig starke Regieanweisungen geben konnte.
Es war die beste aller Antworten.
Wir haben zusammen eingeführt, dass die Soufflöse mit auf der Bühne steht.
Merkst du was?
War halt auch mehr als bei anderen Arbeiten Teil der Arbeit, weil man auch was sagen durfte und eben auf der Bühne stehen und ein Teil davon sein, weil es eben darum ging, dass man gemeinsam auf der Bühne was erarbeitet und da gehört die Soufflöse dazu, weil sie gibt dann halt einfach einen Anstoß dazu und es muss halt nicht versteckt werden, weil es um Inhalte geht und nicht um perfektes Theater, was da fabriziert werden muss.
Wir hätten so glücklich zusammen sein können.
Na, fehlen tut René natürlich, weil er einem so den Blick immer scharf gestellt hat und immer in Widersprüchen zu denken. Und er hat so auf die Welt und das Leben so geguckt und das hat mir so auch so Angst so vor der Zukunft oder so genommen.
Ich will mal nachsehen, wie die Leute es da geschafft haben, Geld damit zu verdienen, sich auszudrücken.
Für mich persönlich ist es so, dass es, es gibt auch für viele Ideen, viele Gedanken, viele Auseinandersetzungen, kein Gegenüber mehr.
Ja, genau. Das war nicht das Ende.
Was bleibt?
Also die Trauer war groß und der Verlust war deutlich spürbar. Und der ist natürlich auch an so einem Abend wie heute spürbar. Irgendwie. Man merkt schon, dass da eine Leerstelle ist.
Man fühlt sich unter Niveau berührt.
Aber man kann ja nicht so tun, als wäre sie nicht da. Man muss sie eigentlich immer wieder beleuchten. Das ist ja auch ein Thema, was man hochhält und was man immer wieder hochhalten muss. Und deswegen ist es so wichtig, seine Arbeitsweise vielleicht auch weiter versuchen weiterzutragen oder die Art zu denken irgendwie.
Hier hat alles ein Ende und ein Anfang.
Ist ja nicht so, dass da ein Autor völlig hermetisch alleine zu Hause Texte gepinselt hat und die dann mit ins Theater gebracht hat, wie es ja häufig der Fall ist, sondern das ist ja eine andere Arbeitspraxis.
Unser Abend ist wichtig, aber es ist kein Abend wie von René oder so.
Naja, es gibt ja nicht nur die Texte, die René produziert hat, und die Texte, die René produziert hat, sind ja auch geprägt von Spielern und Spielerinnen und auch von Bühnenbildnern, Bühnenbildnerinnen und Kostümbildnerinnen.
Man sieht auch, dass ganz viele Menschen da waren, die ganz viel mit ihm gearbeitet haben und das nochmal zusammenfassen wollten und gemeinsam einfach nochmal einen Abend mit ihm für ihn erzählen wollten.
Ja, so kann man das auch sehen.
Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es natürlich was anderes ist und es auch nicht darum gehen kann, Polish-Aufführungen zu kopieren. Darum ging es ja auch hier an diesem Abend nicht, sondern herauszufinden, ob die Arbeitspraxis, die er vorgeschlagen hat, die er für sich auch erfunden hat, was davon benutzbar ist, ja, wie man die für sich brauchbar machen kann.
Das war das Ende.
Erinnerungen an den Theatermann René Polesch, der heute vor einem Jahr gestorben ist. Susanne Burkhardt traf Martin Wuttke, Franz Beil, Milan Peschel und Tina Pfuhr. Und dort an der Volksbühne stand der heutige Abend natürlich auch im Zeichen der Erinnerung an Polesch mit einem Filmscreening und anschließendem Gespräch. Die Feuilletons von morgen, Donnerstag, den 27. Februar, hat Arno Orzesek gelesen.
Demokratie muss auch Spaß machen, denkt sich offenbar die Wochenzeitung Die Zeit und liefert im Nachgang zur Bundestagswahl eine Spezialausgabe mit Starbesetzung. Nele Polacek stellt die Komödiantin der Woche vor. Sarah Wagenknecht hat bekanntlich viele gute Eigenschaften. Zum Beispiel verfügt sie über eine Haltung, für die ihr jede sowjetische Eiskunstlauftrainerin jederzeit bewundernd mit der Reitgerte über die enorm gerade Nackenwirbelsäule gestreichelt hätte. Aber nicht das findet Polacek lustig, sondern Wagenknechts Ansinnen, das Wahlergebnis anfechten zu lassen. Sollte es Wagenknecht glücken, das BSW erfolgreich über die 5%-Hürde zu klagen, würde das nicht nur den Einzug in den Bundestag bedeuten, vor allem würde es Schwarz-Rot rechnerisch unmöglich machen. Dann ginge nur noch die Dreierkoalition. Wahrscheinlich ist der Drittpartner, Freunde der gepflegten Pointe ahnen es, wären natürlich die Grünen. Sarah Wagenknecht lässt also gerade prüfen, ob sie die Grünen nicht doch noch in die Regierung hieven kann. Zugegeben, das ist ein Witz, den man etwas erklären muss, aber das sind ja bekanntlich die komischsten. Anders als Polacek setzt der jüdische Comedian Oliver Pollack auf krasse Pointen und präsentiert in der Zeit 10 Dinge, die Sie über das neue alte Deutschland wissen sollten. Erstens, beim aktuellen Zustand der Deutschen Bahn muss man sich als Migrant keine Sorgen machen, dass in den nächsten 3 Jahren Deportationen stattfinden. Fünftens, Fridays for Future. Das Einzige, was Greta Thunberg davon abhält, Juden zu Leibe zu rücken, ist der hohe CO2-Ausstoß. Zehntens, kein Gag ist härter als die Realität. Gerd Polt indessen formuliert auf einer kompletten Zeitseite, gerahmt von bunten Luftschlangen, 5 fettgedruckte Sätze. Die Leute sitzen vor einem Megascreen, haben einen Thermomix in der Küche, dann haben sie jedes Jahr eine Work-Life-Balance. Und sie fahren ein SUV, aber sie finden keinen Parkplatz. Das finden sie empörend. Deshalb sagen sie, so kann es nicht mehr weitergehen mit diesem Land und wählen die AfD. Mehr davon in der Zeit. Ganz seriös untersucht derweil Georg Zeslin in der Wochenzeitung Der Freitag die Chancen und Risiken der Wiedergeburt der Partei Die Linke. Die Linke ist wohl in der Tat die einzige Partei in Deutschland, der man das Attribut links noch ohne Lachanfall oder Magengrimmen anheften darf. Natürlich gibt es auch verbreitete und nicht unbegründete Vorbehalte. Während sich das BSW gewollt oder nicht zum nützlichen Idioten der Trump-Putin-Achse macht, kämpft die Linke, die Bewegung wie die Partei, mit der Haltung zum Konflikt um Israel und Palästina. In der Entzweiung stoßen die Positionen so aufeinander, dass immer wieder die größte aller linken Tugenden, die Mitmenschlichkeit, auf der Strecke bleibt. Georg Seslin im Freitag. In der Tageszeitung mischt sich Arne Semsrott in die heiße Debatte ein, die aufgrund der kleinen Anfrage der Union im Bundestag zur Gemeinnützigkeit diverser zivilgesellschaftlicher Organisationen ausgebrochen ist. Kleine Kostprobe, Frage 68 von 551. Ja, es sind wirklich 551. Haben die Kampagnen des Vereins Omas gegen Rechtsdeutschland e.V. nach Einschätzung der Bundesregierung direkte Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen? Na, was meinen Sie? Haben die Omas gegen rechts an den Wahlurnen geschraubt? Hätte Friedrich Merz ohne die Omas eine absolute Mehrheit? Dass die Vorwürfe der Union so abstrus sind, ist kein Grund für Entwarnung, sondern ein zusätzliches Warnsignal. Der Union geht es offensichtlich nicht um Fakten, es geht ihr um rechten Kulturkampf. Arne Semsrott in der Taz. Nach viel links, jetzt noch etwas aus der bürgerlichen Mitte. Unter dem Titel »Der erschöpfte Robert Habeck« bemerkt Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Hin und her, das eine und sein Gegenteil ist, bei allem Sinn für paradoxe Lagen, kein Ausweis von Verstand. Gerade das überlegte und lernfähige Entscheiden hatte Habeck im Wahlkampf aber als seine Tugenden beansprucht. Zu einer Rücknahme der Strafanzeige gegen einen Rentner, der ihn im Netz mit der Schmähung Schwachkopf überzogen hatte, konnte er sich jedoch nicht überreden. Ricarda Langs Satz, liberale Demokratien, die immer schwülstiger in ihrer Selbstbeschwörung würden, aber immer substanzloser im Umgang mit der Wirklichkeit, gefährdeten sich, kann man auf diesen Vorgang anwenden. Es bleibt dennoch und trotz aller offenkundigen Fehler Habecks das Gefühl einer zu früh beendeten Episode der deutschen Politik. Jürgen Kaube, zum Schluss ein bisschen versöhnlich. Wir aber sind, um es mit einer Überschrift der Zeit zu sagen, voll am Ende.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.